Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen, diesmal wieder von mir zu Almuts Pausentee. Ich freue mich ungemein, dass wir diese Woche wieder am Start sind. Roman, dir auch einen von mir aus wunderschönen guten Morgen. Wir nehmen ja mal ein bisschen früher auf.
Ja, genau. Guten Morgen, Almut. Du hast deinen Tee hoffentlich schon gehabt, nicht dein Wachmach-Kaffee, den hast du ja nicht.
Nee, den habe ich nicht, aber ich war tatsächlich zu faul, heute Morgen mir einen Tee zu machen. Ich habe mir einfach nur eine Flasche Wasser genommen und der Tee, den gibt es vielleicht später. Ich habe nämlich am Dienstagmorgen habe ich einen Tee gebraucht. Da war ich nämlich am Montag mal beim Chiefs Game, beim Kansas City Chiefs Game, worüber wir ja schon mal philosophiert haben, über das Stadion, was ja auch Spielort ist bei der Weltmeisterschaft 2026. Und da musste ich mir so ein paar Sachen durch den Kopf gehen lassen, was ich für Eindrücke gesammelt habe.
Ja, klar, durch den Kopf gehen lassen, in dicken Anführungszeichen. Da floss wahrscheinlich der Alkohol, wobei natürlich nicht, weil du bist natürlich jederzeit wahnsinnig professionell.
Ich musste auch Dienstagmorgen zum Training, nee. Also ja, ich habe auch ein Bier getrunken, aber ja, da sind wir wieder bei der nächsten Anekdote. Was schätzt du, was so eine Durchschnittsgröße von einer Bierdose ist, die man da kaufen kann? Die Amis, also die haben zum einen das natürlich ausgeschenkte Bier vom Zapfhahn, aber das, was am meisten verkauft wird, ist tatsächlich Bier in Dosen. Also was ist so eine normale Bierdosengröße?
Die lieben es ja immer exorbitant, die Amis. Deswegen entweder führst du mich auf die falsche Fährte und es ist wahnsinnig klein, aber das glaube ich nicht. Also die kleinste, die man kriegen kann.
Ich glaube, man bekommt auch eine kleinere an irgendeinem Stand da ganz hinten, aber an dem Stand, also an dem normalen Bierstand, sagen wir mal da die normale Dose.
Also umgerechnet in Liter wahrscheinlich so eine Literdose.
Ja, fast. 758 Milliliter oder so.
Also das ist schon klingt genau
so. Kleinen Dreiviertel Liter und dann steht es dran, also man kann ja nicht unbegrenzt viel kaufen, sondern man muss ja immer seinen Perso oder seinen Pass vorzeigen, genau, wie alt man denn ist. Und dann steht halt dran, pro Abgabe an eine Person sind 2 Getränke möglich, also 2 alkoholische Getränke. Das heißt, die Amis gehen hin, zeigen ihre ID vor und dann gehen sie mit 2 Dosen 750 Milliliter auf ihren Platz.
Das ist großartig und du wirst mir wahrscheinlich gleich auch verraten, wie teuer das ist. Ich war nämlich letztes Jahr mit der Nationalmannschaft, wir sind ja wieder in der Nations League oder in der Länderspielwoche, und als Nagelsmann vor genau einem Jahr seine erste Reise hatte in die USA, waren wir bei den Boston Bruins. Eishockey, total geil, 100-Jahr-Feier, NHL, der Bruins und die ganzen Legenden, beziehungsweise von den Verstorbenen, die Cousinen und Nichten und Neffen kamen aufs Eis. Großartige Veranstaltung. Auch da konnte man immer nur für den Kollegen dann irgendwie ein Bier mitnehmen, genau wegen dieser Passgeschichte. Und ich bin fast vom Glauben abgefallen, da habe ich nämlich für 2 Bier vom Hahn $42, also inklusive Trinkgeld, bezahlt. Jetzt bin ich sehr gespannt, was bei den Chiefs so an Preisen abgerufen werden.
Ja, das ist tatsächlich nicht unnormal. Also es kommt darauf an, was man, wie gesagt, eine Dose, die günstigste Dose, da ist ja auch wieder dieses Lightbier, was hier populär ist. Beim Lightbier ist man, glaube ich, bei $17 pro 750 Milliliter Dose. Und wenn man dann ein gezapftes will, dann bekommt man bei den $17, $18 nur ein, ich glaube, 0,55 ist das.
Okay, ja, das ist Wahnsinn. Also die Preise. Ich bin gespannt, wie sich das bei so einer FIFA-WM in anderthalb, ein, dreiviertel Jahren dann gestaltet. Die Preisgestaltung. Da wollen
wir die FIFA ja auch immer noch was verdienen, ne?
Ja, genau. Plus, dann ist ja die Frage, Alkohol im Stadion wird es ja wahrscheinlich dann gar nicht geben. Oder doch? Ich habe keine Ahnung.
Wir sind ja nicht in Katar.
Wir sind nicht in Katar. Also. Es gibt kein Bier auf Katar. Ja, genau.
Naja, es ist ja in Katar ist es ja so eine Sache, du darfst ja in der Öffentlichkeit kein Alkohol trinken.
Genau.
Deswegen ist es halt verboten gewesen. Bei den anderen FIFA-Turnieren ist es ja schon eher erlaubt gewesen. Und ich bin gespannt, jetzt in den USA, da können sie eigentlich der Bevölkerung, die ja gerne diesen Event-Charakter hat, glaube ich, nicht ihr Bier wegnehmen, wenn sie zum Stadion fahren.
Na, eigentlich nicht. Ich bin sehr gespannt darauf, wie genau sich das gestaltet und wie gesagt diese Preise und dann wie gesagt um Trinkgeld kommst du dort ja nicht rum, da gibt's ja dann ab 10% geht's ja los quasi am Kartenzahlgerät. 10, 15, 20. Ja,
also es gibt auch eine Option, das habe ich nämlich auch erst rausgefunden, als ein Amerikaner oder vermeintlicher Amerikaner, ich weiß es nicht, ob das war, aber ich schätze, ein Einheimischer vor mir bezahlt hat mit seiner Kreditkarte, dann kannst du nämlich ganz rechts den Knopf benutzen, wo dann andere als Wahlmöglichkeit ist.
Und dann kannst du null.
Und dann kannst du theoretisch halt selber was eintippen und dann null machen.
Okay, wenn du null.
Und das hat er halt auch gemacht. Und dann habe ich gedacht, oh, dann ist es ja gar nicht böse, wenn ich es auch mache, oder wenn ich etwas bestelle.
Dann öffnet sich direkt die Klappe und dann kommt so eine Sprungfeder raus und du wirst aus dem Stadion geworfen automatisch.
Und du darfst es am besten erst machen, wenn das Bier schon vor dir steht, nicht, dass immer damit irgendwas passiert.
Das ist echt so. Ja, man zahlt seinen Preis im wahrsten Sinne und umso, wie kriege ich jetzt die Überleitung hin, gespannter bin ich jetzt auf das, wo du uns jetzt hinführst.
Aber bezahl seinen Preis ist eigentlich eine sehr, sehr gute Überleitung.
Ach, guck mal.
Denn
das wusste ich wirklich nicht. Das müssen wir auch nochmal aufklären. Ich weiß die Themen vorher nicht. Wir besprechen ein, zwei Dinge vorab, aber es glauben uns teilweise die Hörerinnen und Hörer nicht. Ich höre es immer wieder oder lese es teilweise auch. Ich weiß das Thema vorher nicht. Das ist dein Thema.
Also ich verspreche es hoch und heilig. Roman weiß es nicht. Roman ist einfach immer sehr, sehr gut informiert. Ich bin teilweise überrascht, was er für Fakten rausholt und darüber sprechen kann, weil er weiß echt in dieser Aufnahme erst, über was ich sprechen möchte. Es geht um jemanden, der eigentlich keine Ablöse gekostet hat und seinen Verein gerade durch die Liga schießt. Und du weißt wahrscheinlich sofort, um wen es sich handelt. Und da sind wir nämlich beim Preis. Der Preis für die Leistung, die er bringt, war damit sehr, sehr gering.
Der Preis für die Leistung, die er bringt. Ich lasse dich jetzt erstmal noch mal kurz über ihn vielleicht zwei, drei Antworten sagen und dann schalte ich mich ein.
Aber du hast schon Gedanken daran. Der Spieler wurde von dem gegnerischen Trainer am Wochenende sehr, sehr gelobt und gesagt, dass er ein Ausnahmespieler ist und dass er etwas gemacht hat, was Upamecano diese Saison noch nie erlebt hat.
Ich habe die Szene gesehen. 8 Tore in 6 Spielen, 4 Vorlagen, Topscorer, Top-Torjäger der Liga und witzigerweise in Diensten von Stuttgart und von Wolfsburg immer jemand, der gegen Eintracht Frankfurt getroffen hat. Omar Marmoush.
Das ist unfassbar. Wie kannst du jetzt diese ganzen Sachen, ich brauche auch eigentlich gar nichts, also ich brauche mich nicht vorzubereiten, weil du immer sofort diese Sachen hast. Hast du vielleicht so neben dir ein Tablet mit Spracherkennung, wo direkt so diese Fakten rausschießen? Oder hast du gerade einen Artikel über ihn geschrieben?
Ja, also sagen wir, der Eintracht bin ich ja reporterweise sowieso und durch zumindest hin und wieder mal auch durch meinen Papa auch als Fan ein bisschen näher dran. Und das Topspiel des Wochenendes hat natürlich auch nochmal Grund gegeben, sich mit Omar Marmoush und der Frankfurter Offensive zu beschäftigen. Ich habe am Wochenende tatsächlich auch nochmal eine Vorschau natürlich gemacht für uns.
Weißt du denn auch, was seine Quote in der Saison davor war?
Nee, die war nicht so dolle. Nach dem Abgang von Kolo Muani war ja er sowieso relativ schnell in der Verantwortung, liefern zu müssen. War eigentlich nie so die Sturmspitze, die man. Deswegen ist er jetzt ja auch so gut im Verbund mit Ekitike, mit mal Matanovic, mal Chaibi, mal Götze. Also das sind ja dann immer relativ.
Ebimbe und wem auch immer alles.
Genau, Knauf. Die Quote war, keine Ahnung, 0,4 Tore pro Spiel, 0,3 vielleicht.
Ja, er hat 29 Spiele gemacht und 12 Tore, aber dazu noch 6 Assists, also 29 Spiele, 18 Torbeteiligung finde ich auch nicht so schlecht.
Genau, also das war, nee, nicht falsch verstehen, das war schon gut, aber erst mit ein bisschen Anlauf, also der hat auch ein paar Wochen, Monate gebraucht und das ist jetzt quasi so kumuliert jetzt irgendwie darin, dass er unfassbare Qualitäten und einen richtigen Lauf hat und es ist Eintracht-typisch, glaube ich.
Ja, aber genau um auf diese Dinge mal zu kommen, wollte ich auch noch mal auf die Saison davor gehen, wo er in Wolfsburg war, 22/23.
Kein Stammspieler.
Naja, er war mal so, mal so, ne? Mal hat er angefangen, mal hat er gar nicht gespielt, mal hat er ein paar Minuten gespielt. Aber er ist trotzdem auf 33 Saison-Einsätze gekommen. Was meinst du, was er da an Torbeteiligung hatte?
Ja, du hattest jetzt 18 aus 29 und jetzt gerade schon bei 12, nur in der Bundesliga bei 6. Keine Ahnung, 10?
Nicht mal. Also okay. Er hatte 33 Spiele, 5 Tore, 1 Assist. Also man sieht, dass er einfach das bei der Eintracht dann in der ersten Saison, wo er Anlauf brauchte, verdreifacht hat. Und darauf will ich eigentlich hinaus. Es soll jetzt nicht nur um Omar Marmoush gehen. Ich habe nämlich auch in Wolfsburg gesehen und hätte eigentlich nicht gedacht, dass so viel aus ihm werden kann. Aber woran liegt es, dass ein Spieler dann plötzlich so eine Leistungsexplosion hat, weil Wolfsburg hat ihn ja auch aus dem Vertrag rauslaufen lassen, er ist ablösefrei gewechselt und dass ein ablösefreier Spieler so einen Einfluss hat in einer Liga, kommt ja nicht so häufig vor. Und da sind wir bei einem sehr, sehr großen Punkt, der mir immer am Herzen liegt. Es geht ja bei einem Spieler darum, dass er nicht nur Talent hat, sondern es gibt ja einen sehr, sehr großen Wohlfühlfaktor.
Total.
Und wenn du dich wohlfühlst, kannst du ja theoretisch auch Leistung bringen. Also wie viele Leute haben wir, jetzt zum Beispiel auch jemand, der am Wochenende in Erscheinung getreten ist, weil er einen Elfmeter verwandelt hat, ein Fiete Arp, von dem alle gedacht haben, boah, der wird mal explodieren ohne Ende, weil er beim HSV schon so früh mit 17 sein Debüt gefeiert hat und da auch ein Spieler war, dem man eine große Zukunft vorausgesagt hat, dann waren alle sauer, dass er nach Bayern München gewechselt ist. Und plötzlich ist er eigentlich fast von der Bildfläche so ein bisschen verschwunden, weil er sich da nicht durchgesetzt hat und so weiter. Oder man hat vielleicht auch einen Mitchell Weiser gehabt, der 2018 von Hertha BSC für 12 Millionen zu Bayer Leverkusen gewechselt ist. Oh ja, und nachher ist es eigentlich so gewesen, dass er sich bei Bayer Leverkusen nicht durchgesetzt hat. Dann ist er nach Bremen in die zweite Liga gewechselt und jetzt sagt man, oh, ja, er ist halt da, er macht auch mal seinen Einfluss, aber das, was man eigentlich 2018 von ihm erwartet hat, hat er gar nicht gebracht. Und da gibt es ja noch unheimlich viele Spieler, die man aufzählen könnte. Weiß nicht, mir fällt auch noch einen Baumjohann ein, der bei Schalke aus der knappen Schniede kam und wo man gesagt hat, boah, aus dem, da wird mal richtig was werden. Und letztendlich weiß man gar nicht, wo er jetzt gelandet ist, nachdem er dann über Gladbach nach München gewechselt ist und dann irgendwo in Australien gespielt hat.
Ich würde sagen, er hat in Australien gespielt. Ne? Also bei Arp, das ist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel. Jetzt haben wir wieder Holstein Kiel. lässt uns nicht los.
Das stimmt, ja.
Lässt uns nicht los. Also das war natürlich rückwirkend ein Fehler. Ich habe mit einem sehr, sehr langjährigen Wegbegleiter von Fiete Arp mal gesprochen. Das ist schon einige Jahre her. Marinus Bester, HSV Schalke früher und dann lange Jahre im HSV Nachwuchs gearbeitet, der auch gesagt hat, das war einfach der Schritt anderthalb bis zwei Schritte zu früh sozusagen, zu München zu gehen. Aber das war natürlich ein Wahnsinnsvertrag und dann brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dann machst du das natürlich qua Name, qua Hoffnung und es sind ja Momente, das weißt du natürlich tausendmal besser als ich, wo du Profi bist, es ist der richtige Trainer zum richtigen Moment, es ist die richtige Gruppendynamik zum richtigen Moment und dann ist das der Wohlfühlfaktor, das kann die Stadt, der Umzug, das Umfeld nicht mal nur sportlich sein, du kommst in einen Verein, wo Unruhe ist, also wenn die Eintracht jetzt nach dem Kolo-Muani-Verkauf komplett auseinandergebrochen wäre und gegen Abstieg gespielt hätte, sage ich jetzt mal, weil ja auch mit mehrere Spieler gegangen sind, die sehr, sehr viel dazu beigetragen haben, dass Eintracht Frankfurt einen erfolgreichen Lauf hatte, Europa-League-Sieg und dann Champions-League-Teilnahme erstmalig. Wenn dann mehr Leute gehen und so ein Mamouche dann in so einem Abstiegsstrudel hängt und irgendwie zwei Tore in 30 Spielen macht, dann hast du es natürlich auch als Spieler schwierig, dein Potenzial abzurufen. Und ich fand es ganz spannend, Mamouche war ja in der Jugend und in der Reserve sozusagen von Wolfsburg und Rüdiger Ziel war sein Trainer, jetzt Saarbrücken. Und als nach dem Coup der
Saarbrücken... War nicht sogar nachher auch Oliver Glasner auch noch
Glasner hatte Mamouche tatsächlich
Profis, ne?
Genau, deswegen auch ein Grund, weshalb er dann zur Eintracht gegangen ist. Und genau, und Rüdiger Ziel sagte vor diesem DFB-Pokalspiel, Bayern rausgehauen, dann kam Frankfurt mit einem Mamouche, der da so langsam auf Touren kam. Das war so der Herbst, Spätherbst letzten Jahres, also Ende der Hinrunde 23, 24. Und Rüdiger Ziel sagt auch, das ist ein Spieler mit einer wahnsinnigen Qualität, wahnsinnig schnell, technisch das ein oder andere, was er raufpacken musste, hat er dann getan. Und er ist ja dann bei Stuttgart und bei Wolfsburg, wie gesagt, kein fester Stammspieler, keine Stütze geworden. Und da sieht man einfach, wenn du dann in so eine Rolle kommst, wo du auch Verantwortung übernehmen musst und dann ein bisschen Zeit bekommst, und die hat er ja bei Dino Topmöller immer, dann kannst du abliefern, wenn du die Qualität hast. Und wenn es irgendwie zwischen den Ohren passiert und es wirklich nur die Nuancen sind, die dich zu einem wirklichen außergewöhnlichen Spieler machen. Max Eberl sagt, das ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Also Kompany sagt, er macht Dinge, die genau zum Beispiel Upamecano so noch nicht erlebt hat. Das Tor, dass er dann in Vollspeed den Upamecano wegblockt und dann noch so mit der Außenmauke den quasi rüberpinkt, weil er Ekitike sieht, passt natürlich auch die Harmonie da vorne. Das ist irgendwie so ein Zusammenspiel von vielen Dingen, Ich glaube, darauf willst du auch abheben, ne? Dass das bei Spielern mit vermeintlich mehr Potenzial oder früher schon in jüngerem Alter mehr Potenzial vorausgesagt wird, wie Arp, wie Baumjohann, wie Weiser, dass dann der Durchbruch einfach, der ist nicht vorprogrammiert. Dafür gehört halt ein bisschen mehr dazu, als sehr, sehr gut kicken können.
Genau, es gehört mehr dazu und darauf will ich hinaus. Und ich will auch darauf hinaus, weil jetzt Mamouche, sagen wir mal, in der letzten Saison so ein bisschen seinen Durchbruch hatte und jetzt diese Saison erst richtig. Und das ist halt in einem Alter von 24, 25. Und bei ganz vielen mittlerweile im Kopf heißt es, du musst eigentlich mit 19, 20, 21 auffallen, damit man in dich irgendwie Geld investiert. Und ich würde eigentlich gerne davon weg, weil jeder Spieler seine Zeit hat, seinen Zeitpunkt, um gut zu werden, um vielleicht den richtigen Schritt an Erfahrung zu machen, um halt auch sich in der richtigen Umgebung wohl zu fühlen, um die richtigen Teamkameraden zu haben. Also man muss viele Faktoren da einbringen und darf nicht so absolut sein in seinen Urteilen. Und wir haben sehr viele Leistungszentren in Deutschland, wo es nur danach geht, in dem Moment zu funktionieren, wo man auch sehr, sehr schnell ersetzt wird und wo es auch in den ersten Mannschaften ganz oft so ist, dass man vielleicht schnell ersetzt wird und auch gar nicht die Chance bekommt. Und deswegen freue ich mich darüber so, weil in Wolfsburg eigentlich niemand mehr so richtig an ihn geglaubt hat.
Guck dir mal an, wer jetzt in der Nationalmannschaft, also Niklas Füllkrug wurde, weil verletzt, ersetzt durch Tim Kleindienst. Selber wie Füllkrug vor der WM spät berufen, Ende 20, fast schon 30. Der Neugladbacher hat selber nochmal über seinen Weg in die Nationalmannschaft gesprochen, kurz vor dem Spiel gegen Bosnien. Hören wir doch mal rein.
Woran es liegt, weiß ich auch nicht, aber man hat auch so eine leichte Tendenz da irgendwie mal erkannt. Warum es so ist, weiß ich nicht, aber vielleicht ist dann einfach am Ende von den 20er Jahren dann doch mal die Erfahrung so groß, dass du halt auch in der Bundesliga gewisse Leistungen einfach erbringen kannst, man anders agiert, man einfach besser ist als die Jahre davor, wo man vielleicht in dem Sinne noch ein bisschen grün hinter den Ohren war. Und von daher ist es trotzdem umso schöner, dass es immerhin möglich ist.
Das müsste ja eigentlich vom Anspruch von vor 5, 6 Jahren jetzt eine Rolle sein, die Fiete Arp mit einnimmt. Könnte man ja so sagen. Also das könnte ja jemand sein, der eigentlich diese Position mal mindestens als Stürmer Nummer 2, Nummer 3 in Deutschland vom Anspruch her vor einigen Jahren, war das wahrscheinlich so, dass er sagt, das müsste eigentlich jetzt meine Rolle sein. Es ist aber jemand, der jetzt einfach auch später dann durchstartet. Und da kann man einen ganzen Podcast machen. Wir können das jetzt nicht allzu ausführlich machen. Aber die Ausbildung in Deutschland und Hannes Wolf, ich habe vor kurzem noch mit dem Nachwuchsdirektor des DFB ausführlich gesprochen. Der hat ja auch als Coach in den Nachwuchsleistungszentren gearbeitet in Dortmund. Der war Cheftrainer und macht ja wirklich sich sehr, sehr viele Gedanken und macht sich hin und wieder auch Feinde mit Nachwuchsreformen etc. Aber der sagt immer wieder, ja, es gibt einen Lamine Yamal einmal in 50 Jahren, der kann mit 16 schon komplett explodieren. Und es ist auch sinnvoll, jetzt in den Ligen unterhalb der Profiligen einzuführen, dass auch 16-Jährige spielen dürfen. Also da gibt's auch den einen oder anderen Fall, ich glaube Kamavinga oder Tchouameni, einer der beiden war es, die in Frankreich dann mit 16, 17 schon vierte Liga gespielt haben, dann dritte Liga und dann mit 19, 20 doch schneller den Durchbruch schaffen, weil sie sich im Herren- oder im Profi- oder Männerbereich dann schon durchsetzen müssen. Bei den Frauen in der Ausbildung sicherlich ähnlich. Zu sagen, auf dem Niveau der Erwachsenen schon zu spielen, das kann hilfreich sein. Manche brauchen aber trotzdem 2, 3 Jahre länger. Die Ausbildung schablonmäßig funktioniert halt nicht. Und da tut jeder seinen Anteil dran. Du sagst es ja, wer mit 20 den Durchbruch nicht geschafft hat, das kannst du knicken. Das hört man ja oft, so, oh, jetzt ist der schon 21 und was hat er gerissen? Ja, gib dem doch mal 3, 4 Jahre. Aber die Geduld müssen alle, das ganze Umfeld, Trainer, Medien, alle irgendwie dann aufbringen. Und da gebe ich dir total recht, das findet man selten nur noch heutzutage.
Aber eigentlich ist die Nationalmannschaft ja dafür auch ein schönes Beispiel. Also du hast jetzt Niklas Füllkrug angesprochen. Für mich zählt auch so ein bisschen ein Pascal Groß dazu, der ja nur bei Ingolstadt absolut eigentlich eine Erstligasaison gemacht hat und dann zu Brighton gewechselt ist, war dann auch in Deutschland so ein bisschen verschwunden und auch seine Erstligasaison, ich glaube, das war auch mit 24, 25, also es war auch nicht ganz Anfang 20, die er da gespielt hat.
Er hat die hochgeschossen, die Ingolstädter, ich glaube unter Hasenhüttl noch, mit bester Flankengeber der Liga oder bester Vorbereiter der Liga. Genau, also da, es ist eben, das Gros ist so früher, schneller, weiter, höher und so und wahrscheinlich gilt das auch für sehr viele. Und in den meisten Fällen, guckt ihr Musiala an, guckt ihr Wirtz an, bei den Leistungsträgern der Zukunft, die sind es jetzt auch schon in der Gegenwart. Aber wenn man dann mal ein bisschen links und rechts guckt, gebe ich dir total recht. Die Umstände müssen stimmen und Geduld, ist nun mal eben auch einer der Faktoren. Du musst nicht mit 21 schon 3 EMs und 2 WMs gespielt haben.
Ja, definitiv. Aber ja, dann haben wir doch das Thema auch mal angerissen, um einfach dafür mal ein bisschen zu sensibilisieren. Und da wir ja schon die Überleitung haben zur Nationalmannschaft, es ist ja wieder Länderspielwoche.
Ich bin wieder im schönen Herzogenaurach.
Im schönen Herzogenaurach. Also ich kann sagen, der Homeground ist schön. Ich war schon da. Das Drumherum, das ist halt nicht so viel.
Und kurz vor Abflug Bosnien auch schon. Demnach, da findet dann das erste Spiel statt. Und genau, die Hot Takes der Woche.
Erstmal können wir noch sagen, dass die letzte Woche leider wieder nicht so richtig erfolgreich waren. Ich meine, du warst
gar nicht
so schlecht.
Meine Kieler haben hier wirklich, unsere Kieler, unser aller Holstein Kiel, hat tatsächlich ja nochmal gegen den Meister und Pokalsieger aufgeholt. Und ich dachte so vielleicht, naja, ein lucky, lucky, lucky Punch. Aber 2-2, kein Sieg für Kiel. Und deine Bochumer, naja.
Es hätte, ganz am Anfang sah es danach aus, als Handelfmeter gepfiffen wurde, das ganze Stadion stand schon und hat gedacht, boah, jetzt machen wir den Führungstreffer. Und dann wurde er auch zu Recht wieder einkassiert, weil die Hand angelegt war. Aber da hatte ich einen kurzen Moment, jetzt könnte das umschwingen, aber so ist es. Also ein Hot-Take ist halt ein Hot-Take.
Wir kommen näher dran. Also Kiel, genau, wir Punkt in Leverkusen, dran. Aber das wäre, als Hot-Take wäre mir das zu wenig gewesen.
Ja, das stimmt. Naja, so ist es. Also, Hot Take für die Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob es ein Riesen-Hot Take ist, aber wir gehen mal dahin. Jetzt ist Tim Kleindienst nominiert und ich sage, er macht jetzt auch seine erste Bude. Also das setzt natürlich voraus, dass er sein Debüt gibt. Davon gehe ich jetzt mal aus in einem von den beiden Spielen und er wird auch sein erstes Tor schießen.
Das ist großartig. Also der Fülle-Moment 2.0 dann eben, Debüt, genau. Und Tor. Das ist natürlich im Bereich des Möglichen, gerade in Bosnien. Wir haben jetzt Dienstag mit Serge Gnabry gesprochen, in einer größeren Medienrunde, und der hat ja auch beim Debüt gegen San Marino, okay, das ist noch anderthalb Stufen, zwei Stufen drunter, aber auch
zwei Stufen, ja.
Glaube ich, weiß nicht, ob er 2 oder 3 Tore, glaube ich, sogar gemacht hat.
Wenn du es nicht weißt, weiß ich es ganz sicher nicht. Also du bist hier der Statistikmensch aus dem Kopf ohne Ende.
Weiß ich nicht.
Ich könnte es nur nachgucken. Bin ich nicht vorbereitet auf Serge Gnabry mit seinem Debüt in San Marino.
Und dann runde ich ab und gehe auf die deutsche Gruppe, auf das Parallelspiel zwischen Deutschland und Bosnien, ist dann Ungarn zu Hause gegen die Niederlande. Und ich sage, dass die Ungarn gewinnen. Was auch für Deutschland sicherlich in der Gruppenkonstellation der Nations League nicht so schlecht wäre, weil man dann Richtung Platz 1, wo man ja unbedingt hin will, Platz 1 oder 2 natürlich, Viertelfinale der Nations League, besser noch Platz 1 natürlich.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt haben wir unsere Hot Takes. Es hat mir wieder viel Freude gemacht, Roman.
Dito.
Ich bin gespannt, was du von der Nationalmannschaft erzählst. Du bist ja immer ganz, ganz dicht dran. Und dann bis nächste Woche.
Hören wir nächste Woche. Almut, vielen Dank. Liebe Grüße.
Jo, ciao, ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Don't stop.